herzlich willkommen beim Friseurfreund.biz Podcast. Der Wissenspodcast für Umsatz plus und Arbeitskultur in der Friseurwelt. Schön, dass du reinhörst.
Die Friseurbranche braucht neue Konzepte, neue Salonkonzepte. Und damit meine ich nicht, anders Haare zu schneiden oder anders Haare zu färben oder eine spezielle Saloneinrichtung zu pflegen, sondern auch Räume zu schaffen, wo man als Friseur eigenständig arbeiten kann, auch sein eigenes Geld eigenverantwortlich verdient, ohne die großen Risiken einer wirklichen Selbstständigkeit von Anfang an auf sich zu nehmen. Und dieses Modell, was ich ja gerade so skizziere, das hat Nico Rapp mit seinem nicknoah.com geschafft. Er hat einen Coworking Space kreiert und betreibt ihn seit 3 Jahren sehr erfolgreich in München, wo man sich als Friseur in einem Coworking Space anmelden kann und auf eine sehr moderne Art Stuhlmiete betreibt. Dieses Gespräch heute, dem ihr gleich folgen könnt, dient dazu, dieses Konzept besser zu verstehen. Das ist aus meiner ganz eigenen Neugierde heraus, weil ich das ein unglaublich spannendes Konzept finde. Und ihr werdet in dem Gespräch viel erleben, auch über Nico Rapp lernen. Denn sein Weg dahin, wo er heute ist, ist geprägt von ganz viel Erfahrung und das in den jungen Jahren. Also der erste Teil des Gesprächs geht um seine Erfahrung und seinen Werdegang. Der zweite Teil des Gesprächs geht dann ganz tief rein in Coworking für Friseure, wie Nick Noah das versteht und anbietet zu verstehen. Und es ist ein mega spannendes Gespräch, was, glaube ich, ganz, ganz viele Türen in der Branche auch öffnen kann. Viel Freude bei dieser Episode. Wenn sie euch gefallen hat, teilt sie, abonniert gerne meine Kanäle bei YouTube, Spotify und wo ihr mich findet unter friseurfreund.biz. Und ich freue mich auch gerne mal über Feedbacks von euch, die ihr mir schreiben könnt, entweder über die Plattformen oder natürlich auch über meine Website friseurfreund.biz. In diesem Sinne, jetzt viel Freude bei dieser Episode. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, liebe Schauerinnen, liebe Schauer, ich grüße euch ganz herzlich zu dieser Episode heute. Und mein Gast bringt ja was Besonderes mit und ich glaube auch so eine Art, ja, vielleicht auch so einen kleinen Stachel in der Branche. So, was geht eigentlich, was ist alles möglich? Und da wollen wir heute drüber reden. Ich mit Nico Rapp, der Nick Noah gegründet hat in München. Und dieses Nick Noah Konzept bringt etwas in die Friseurwelt hinein, was schon so probiert wurde, was immer mal auch wieder diskutiert wurde. Denn es betrifft einen Trend, der von vielen versucht wird, nämlich das Thema Downsizing. Also von großen Geschäften oder mittleren Geschäften wieder auf Ein-Mann-Unternehmen runterzukommen. Und gleichzeitig wissen wir alle, dass das einen riesen Anspruch an die Wirtschaftlichkeit mit sich bringt. Es sei denn, man kann das in sehr flexiblen Räumen machen, zum Beispiel als Stuhlmiete oder jetzt eben seit neuestem auch in Coworking-Spacen namens Nick Noah. Und genau dieser Mensch, der das gegründet hat, ist heute hier im Gespräch bei mir. Ich bin mega neugierig, eine Spur aufgeregt, weil ich ganz gespannt bin, was da so in die Friseurbranche reinkommt, auch mit dem, was du da tust, Nico. Das bringt ja eine Dynamik mit und ich finde es unglaublich faszinierend, dass du das machst, mutig bist. Und vielleicht kann ich auch noch sagen, ich mache ja dieses Zoom dann immer an und dann begegnen mir diese Menschen, die ich als Gäste einlade, häufig so zum allerersten Mal. Und das war bei dir jetzt so, ich dachte, krass, so ein junger Kerl macht so ein Projekt auf und steht da so dahinter. Das fasziniert mich sehr, finde ich hier schon meinen größten Respekt für das, was du hier gegründet hast, Nico. Richtig geil. So. Das Ganze ist zustande gekommen, weil eine Kollegin, ich weiß gar nicht, ob es dann dazu kam, eine gewisse Sandra, Grüße gehen an sie raus, Interesse an meinem Job hatte oder an meiner Tätigkeit für sie und dann eben erzählt hat, dass sie gerade guckt, ob sie bei dir eben eine Stuhlmiete oder ein Coworking Space anmietet. Und da bin ich überhaupt erst dazu gekommen, dass es sowas schon jetzt in der Breite gibt. Völlig faszinierend. Ich habe dich angefragt, du hast ja gesagt. Danke dafür, Nico. Und bevor wir jetzt reinstarten, die neue Frage in meinem Podcast seit ein paar Episoden: Welche Qualität wollen wir denn unserem gemeinsamen Gespräch heute geben? Hallo, Nico.
Hi, Vielen Dank erstmal für ja das nette Intro und ja, bin ja schon ganz rot angelaufen quasi.
Müsste jetzt umschalten zu YouTube, man sieht.
Genau. Also die Qualität würde ich auf jeden Fall mit Ehrlichkeit beziffern. Ich würde sagen, gegenseitigen Respekt und natürlich auch Offenheit für die Themen, die wichtig werden.
Das trifft sich total gut, weil das trifft auf mein wirklich hohes Interesse. Und wir haben gerade im kurzen Vorgespräch schon gesagt, dass mit dem Kennenlernen deines Konzepts schon bei mir so ein bisschen die Synapsen durchschlugen im Kopf, was das für Potenziale hat, speziell auch bei meinen Kunden, die ich so hauptsächlich betreue. Also wirklich ein cooles Ding. Nico, danke. Dann lass uns starten in das offen, ehrliche und interessierte Gespräch von meiner Seite als Qualität. Wie bist du in den Tag gestartet? Wo bist du? Wie bist du reingestartet?
Also heute habe ich erstmal Sport gemacht auf jeden Fall. Und sonst habe ich mich ein bisschen auf das Gespräch vorbereitet, mir ein bisschen die Themen angeschaut, was du von mir wissen willst. Und natürlich meine Stimme getestet, dass die auch smart rüberkommt.
Die Stimmübungen kommen dann in die Outtakes, ne? Ganz hinten am Podcast. Ihr müsst also zu Ende hören. Sehr schön. Du bist in München, ist richtig?
Genau, ich lebe in München. Ich bin seit 2009 in München und war mal ein Jahr in Berlin. Hab da quasi mal Hauptstadtluft geschnuppert und bin dann ganz schnell wieder zurück nach München.
Schöne Ehrlichkeit.
Ja.
Du hast ja schon ein bisschen Friseurbranchenerfahrung, gehe ich von aus. Was ist denn dein Weg in der Friseurbranche bis zum heutigen Tag?
Also meine Ausbildung habe ich in der Heimat gemacht, ganz normal. Bin durch meine Schwester eigentlich in den Beruf gerutscht und habe auch in dem Ausbildungsberuf, also in dem Ausbildungsbetrieb, wo meine Schwester gearbeitet hat, angefangen zu arbeiten, habe aber dann ganz schnell mich ja mit dem Chef nicht ganz so verstanden, wie das hätte sein sollen und habe dann von heute auf morgen einfach meine Ausbildung gekappt und habe quasi gekündigt. Das war ganz lustig, weil dann bin ich nach Hause gekommen und meine Mom ist halt natürlich erstmal komplett ausgerastet und hat gesagt, so, das geht so nicht, du musst deine Lehre beenden, weil das würde in deinem ganzen Lebenslauf quasi zerstören. Ich so, okay, ich habe das natürlich nicht so ernst genommen und über fünf Ecken bin ich dann zu einem wirklich sehr guten Ausbildungslehrer gekommen, auch ein Chef, den ich heute noch sehr, sehr schätze und mag. Und der hat mir viel beigebracht, hat mir auch viele Möglichkeiten gegeben, aber es war immer so in mir schon drin. Also ich habe zum Beispiel Haare geschnitten und habe aber nicht so wirklich, also ich hatte eine Vorstellung, aber habe nicht das Ziel erreicht. Und das hat mir auch nach der Ausbildung noch gefehlt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt quasi diesen Beruf weitermachen möchte, dann muss ich es richtig lernen. Und dann habe ich mich eben bei Tony Guy und Sassoon beworben. Sassoon war eben München und so kam das dann. Also ich bin dann quasi nach München gezogen, habe bei Sassoon eine Assistenzzeit gemacht und habe dort nochmal eigentlich alles neu gelernt, was man neu lernen kann. Es war auch eine sehr harte Zeit, aber ich war wirklich sehr, sehr ja glücklich, das machen zu dürfen und habe das sehr geschätzt, weil davon profitiere ich heute noch von dem ganzen Ausbildungssystem damals. Und genau, von dort aus ging es dann relativ schnell weiter, weil meine Schwester war damals dann schon in München. Und dann haben wir gesagt, hey, wir machen uns selbstständig, weil sie hatte die Meisterschule besucht und sie hat mich dann mehr oder weniger in die Selbstständigkeit gedrängt.
Ja.
Und ja, auf einmal, ich war, glaube ich, 22 oder 23 und dann hatte ich halt auf einmal einen eigenen Laden in München. Und ja, bin halt ins kalte Wasser gesprungen und es war wirklich kalt, das Wasser, weil kaum Kunden sozusagen mitgenommen, weil bei Sassoon dann das auch schwer war, irgendwie die Kunden da abzuwerben. Internet und so war damals auch noch nicht so das Ding.
Also und dann habe ich... Wärst du 50 Jahre alt, wie alt bist du jetzt?
Ach so, 35.
35, okay. Damals noch nicht so mit Internet, denke
ich. Okay, ja, also es war nicht so wie jetzt. Also du musst dir jetzt, es ist ja so, dass du quasi Instagram und Facebook hast und dein Kunde ist letzten Endes vernetzt mit dir. Das ist ja nicht so gewesen früher. Früher war der Kunde mit dem Laden vernetzt. Und dementsprechend war es halt auch schwierig, da Leute irgendwie abzuwerben oder mitzunehmen. Und deswegen haben wir sehr, sage ich mal, holprig gestartet. Also wir standen halt dann im Laden und dann waren halt kaum Kunden da. Und dann macht man sich halt so in der Not heraus Gedanken, okay, wie kommt man jetzt an seine Ziele? Und ja, mit 23, kannst du dir vorstellen, zahlt man da sehr viel Lehrgeld in den Bereichen. Und ja, ich und meine Schwester haben es aber dann irgendwie geschafft und hatten dann auch ganz am Ende, hatten wir, ich glaube, 6 oder 7 Mitarbeiter. Der Laden lief auch wirklich sehr, sehr gut. Es war dann nur so, meine Schwester ist schwanger geworden, hat sich dann beruflich etwas verändert und ich hatte dann ja eine Arbeitsunfähigkeit durch einen, ja, sag ich mal, unglücklichen Zufall, konnte ich meinen Beruf gar nicht mehr ausüben.
Nein, okay.
Ja, und durch das ist quasi auch immer öfter so die Idee entstanden, okay, wie kann man eine Win-Win-Geschichte quasi schaffen, ohne dass, also ich war quasi damals Chef, hatte Mitarbeiter, konnte die aber gar nicht führen, weil ich gar nicht in der Lage war, gesundheitlich das zu machen. Dann gab es noch so die Situation, dass ein Freund mit einsteigen wollte und wir uns leider da auch verstritten haben, weil halt immer Freundschaft und Geschäft auch sehr schwer ist, das zu vereinen. Und ich bin halt schon, was das Geschäft angeht, würde ich sagen, so ein bisschen ein Hardliner. Also anders kannst du halt auch meiner Meinung nach nicht wirklich erfolgreich sein. Dementsprechend haben wir uns da dann verstritten. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich kann gar nicht mehr weitermachen. Mir ging es körperlich einfach unfassbar schlecht. Und die Ärzte haben auch immer nie was gefunden und haben dann ja so den Beruf als möglichen Auslöser gesehen. Und irgendwann habe ich das selbst geglaubt. Und du musst dir vorstellen, es ging über Jahre. Also es war jetzt nicht so ein kurzer Zeitraum. Und dann habe ich entschlossen, den Laden zu verkaufen. Den habe ich auch sehr erfolgreich verkauft und es hat alles gepasst. Und danach habe ich gedacht, okay, dann wird sich meine körperliche Situation auch verbessern. Dem war leider nicht so. Also es ging dann quasi noch eine Zeit lang mir relativ schlecht. Und in der Zeit bin ich dann auch nach Berlin, um halt mein Leben zu verändern. Und irgendwann kam der Punkt, als ich dann rausgefunden habe, woran es lag an meiner körperlichen Defizite und die ganzen Symptome. Und als das behoben war, war quasi für mich so das Ding, so okay, krass. Alles, was ich so in Frage gestellt habe, Friseur sein, mein Team, den Laden München, alles war irgendwie gar nicht so in Frage zu stellen. In der Zeit, also die Idee eigentlich so zu diesem Coworking oder auch letzten Endes Stuhlmiet-Konzept.
Ganz kurz, Nico.
Ja.
Also erstmal danke für diese Offenheit und Ehrlichkeit. Also du bleibst deiner Qualität extrem treu, krass. Das ist ja, du hast jetzt gerade eine Geschichte geschildert, die, glaube ich, viele kennen. Also man steigt in so ein Thema ein, man will sich da verwirklichen, aber es ist halt unfassbar anstrengend. Und jetzt ich weiß ja nicht, was das Thema ist, aber du hast so, im Grunde hast du erzählt, wie, glaube ich, viele Unternehmer, die jung starten oder die überhaupt starten, einen eigenen Salon zu öffnen, sich irgendwann mal fühlen. Das sind zumindest die Anrufe, die ich so bekomme auch. Ne? Warum junge Unternehmer oder auch ältere mich anfragen und sagen, Thomas, kannst du mich mal eine Zeit lang coachen, dass wir einfach weiterkommen, dass ich meine Freude wieder entdecke am Thema. Das ist also, das bist ja kein Einzelfall gewesen. Bei dir war nur die Ursache, hat sich dann als was anderes rausgestellt, aber ein bisschen Input oder ein bisschen Impact hatte sicherlich dein Beruf auch, oder?
Auch, natürlich. Also es ist ein unfassbar anstrengender Beruf. Also
ja,
dementsprechend, also man muss das auch ganz anders wertschätzen, wie jetzt, sage ich jetzt mal, eine Bürotätigkeit, wo man auch viel flexibler mal aufstehen kann oder so. Das geht ja beim Friseur nicht. Du stehst am Kunden und bist quasi dort dann auch in Anführungszeichen erstmal und performst. Ja, also du musst ja auch sprechen, aufmerksam sein, den Kunden dann auch dienstleistungstechnisch überzeugen. Dementsprechend ist es ja auch wirklich ein sehr, sehr anstrengender Beruf. Und das, was du gerade angesprochen hast, diese Schwierigkeit, sich selbstständig zu machen, diesen Start, der war ja bei uns nicht anders. Also das war ja mit meiner Schwester zusammen, sind wir zu einer Bank gegangen, ja, und die haben uns halt dann 8% Zinsen angeboten. Wir brauchten 50.000 Euro und die wollten uns 10.000 Euro für 8% geben. Da habe ich die Frau auch angeschaut, habe gesagt, wissen Sie, wenn ich das unterschreibe, bin ich jetzt schon als Geschäftsmann und gescheitert, weil erstens reicht das Geld nicht und zweitens sind die Zinsen viel zu hoch. Ja. Und nur über 5 Kontakte und Kunden von uns sind wir dann an eine Bank gekommen, die uns vorher schon abgelehnt hat, haben wir dann einen Kredit bekommen für unseren ersten Laden. Und all diese Themen sind ja auch voll spannend, weil ein Friseur ist halt für mich und so wie auch die breite Gesellschaft der Friseure sind halt für mich Künstler. Ja, und Künstler sind nicht so zahlenaffin, die sind nicht so, ich schreibe mir jetzt einen Businessplan, ich schaue mal, wie ich das, sondern die schauen halt eher, wie kriegen sie das alles hin und die schaffen das auch alles. Nur fehlt voll oft halt so ein bisschen der Fahrplan und das, was die Banken sehen wollen, das ist nicht so, nicht bei jedem, also bitte nicht falsch verstehen, aber so das Hauptsächliche, das ist nicht so das Friseur-Business, einen Businessplan zu schreiben. Genau, und dementsprechend ist es halt auch schon 2014 ist mir die Idee gekommen, dass ich meinen Laden umgestalten könnte, aber weder die Zeit war reif, noch war mein Laden damals von der Immobilie geeignet. Und dementsprechend bin ich dann da von diesem Konzept auch wieder abgerückt, weil es war schon auch sehr profitabel mit Mitarbeitern.
Das glaube ich. Aber du hast 2014 das erste Mal gedacht, es wäre eine Option, auch schon so eine Art Stuhlmiete, Coworking, das war schon die erste Idee da.
Da waren die ersten Ideen da, weil auch mich das so genervt hat, weißt du, wir haben Mitarbeiter gesucht und dann saßen die da und wollten halt dann 400 Euro Schwarzgeld. Ich sag so, hey.
Krass, sag mal, Leute.
Ja, genau. Ich so, hey, ich führe hier ein Unternehmen. Ich mache das, wenn ich nichts mache, dann sollte es sauber und schön und rechtens sein. Mhm. Und ich war nicht in der Lage, quasi die Leute so zu bezahlen, dass die, egal wo die auch immer gearbeitet haben, gleich viel Geld hatten als bei mir. Und wir waren schon relativ hochpreisig in München. Dementsprechend hat mich das so ein bisschen verärgert und hat mich auch so ein bisschen enttäuscht von der Branche, weil da einfach mit sehr wenig Weitblick auch oft gehandelt wird.
Naja. Ja, in solchen Angeboten wie ich will 400 schwarz, sagen wahrscheinlich viel mehr Menschen zu, als wir das immer denken und über oder viel mehr Unternehmer. Und dann regen wir uns gleichzeitig über Steuerungerechtigkeiten auf und über alles das, was so an, naja, Preisverfällen etc. passiert. Ne? Ja. Also die, naja, ich sag schon mal, die geschäftliche Ehre in Richtung Ehrlichkeit, Sauberkeit wird eben auch nicht so doll gelebt, wie man sich das eigentlich wünscht. Ne?
Gut. Ja, da gibt es natürlich noch andere Branchen, wo das auch der Fall ist, wahrscheinlich, ja. Aber ja, es ist auf jeden Fall die Friseurbranche auch ein Teil, wo nicht alles sauber abläuft.
Wir dürfen sowas in diesem Podcast sagen. Ich formuliere es ja gerade nochmal gerade rein, weil ich liebe die Branche. Ich bin Fan seit 25 Jahren. Seit so lange bin ich schon in der Branche unterwegs, bin 42. Und ich sehe aber auch, was so schief läuft. Und ich sehe auch, was wir uns als Branche für hausgebackene Knüppel in den Weg schmeißen.
Ja, das ist wirklich
Leute,
so.
Leute, also ein bisschen mehr gemeinsam. Und das alles ruft immer nach Gemeinschaft. Aber wenn es darum geht, auch gemeinschaftlich ordentlich zu wirtschaften, da hört die Gemeinschaft dann schnell auf. Wir tauschen uns gern aus, wie wird man noch erfolgreicher. Aber diesen Sumpf, den es auch hier und da mal trocken zu legen gilt, da trauen wir uns dann doch nicht ran. Ne? So. Darf man sagen. Friseur-Podcast. Ja. Punkt. So, 2014 die erste Idee. Dann kam Berlin, Berlin. Doch, das kam.
Ja, Berlin war 2017 ungefähr.
Und da hast du auch als Friseur gearbeitet?
Nee, ich war ja quasi arbeitsunfähig als Friseur. Oder bin auch heute, also ich kann nur Teilzeit quasi ganz gering wirklich diesen Beruf ausüben. Damals habe ich quasi andere Wege gesucht und habe mich in der Uni eingeschrieben und habe da Wirtschaftspsychologie-Studium angefangen. Und ich konnte eben auch nur in Berlin studieren, weil meine Fachhochschulreife quasi da ausgereicht hat, um den Studiengang zu besuchen. Und mein allerbester Freund hat damals ein Startup in Berlin gegründet und da habe ich nebenher mitgeholfen.
Genau. Cool. Okay, dann bist du wiedergekommen, ganz schnell zurück nach München, hast du gesagt.
Ja, ganz schnell.
Ganz schnell. Ja. Bist da wieder ansässig geworden. Und wann ist denn dann Nick Noah ins Leben gekommen? Beziehungsweise machen wir es anders. Wie kam es dann dazu, dass du Nick Noah als Coworking Space für Friseure dann eben doch hochgezogen hast? Was hat das dann bewegt?
Also der Hauptantrieb war irgendwie alles, was ich so in Frage gestellt habe und verloren hatte in meinen Augen, wollte ich einfach zurückgewinnen. Also es war, eine Wohnung in München auf jeden Fall, weil ich die aufgegeben habe. Das waren ich habe so einen kleinen Autotick, ich sammle gerne Autos, ja, und hatte damals einen alten BMW und einen VW-Bus und mein Ziel war irgendwie, das alles wiederzuholen, weil ich das alles damals veräußert hatte. Und das war so ein bisschen der Antrieb. Und dann hat's halt angefangen. Ich war in München, musste mich erstmal wieder zurechtfinden. Und man muss dazu sagen, ich war weder arbeitslosenversichert, noch hatte ich ein Einkommen. Also durch das, dass ich selbstständig war, habe ich halt den Laden verkauft und musste dann irgendwie schauen, wie ich mit diesem Geld dann zurechtkomme. Also wenn ich eine Wohnung mieten wollte, war das halt schon der erste Stolperstein. So, was zeige ich denn eigentlich? Ja, also ja, welche Unterlagen?
Mieterauskunft, ne? Welches Einkommen haben Sie denn?
Genau, nichts.
Privatier.
Genau. Und dementsprechend war der Start in München auch eigentlich wieder krass schwierig, so da wieder reinzukommen. Und das Glück war halt, dass ich viele Leute kenne und mein Vater hat mich dann noch unterstützt mit der Wohnung, die ich dann über einen Freund, über krassen Zufall gefunden habe. Und dann war ich erstmal hier und habe halt dann bei Freunden im Salon ausgeholfen und habe dann auch nebenher dann bei BMW im IT-Support gearbeitet und habe dann dort quasi wieder ganz langsam so was aufgebaut. Und als dann immer die Idee stärker wurde, halt wieder einen Laden zu machen, aber nicht, dass ich Angestellte habe, dass ich selber da drin stehe, sondern einen Raum zu schaffen, wo man gegenseitig davon profitieren kann, eine Win-Win-Geschichte. Ich glaube, 2020 war das, dass dann die Idee immer stärker wurde. Ich habe mir Immobilien angeschaut, hatte auch eine krasse Zusage für eine richtig coole Location. Die haben mir aber so eine hohe Kaution aufs Auge gedrückt, dass ich das dann finanziell nicht geschafft habe. Dann musste ich die Location leider absagen. Und da war auch bei mir noch ganz viel Angst dabei. Also, weil du musst ja überlegen, ich war arbeitsunfähig gewesen. Ich musste den Laden verkaufen. Es sind ja ganz viele Dinge in meinem Leben passiert, die ich nicht wollte. Ja. Und da entwickelt man natürlich auch eine gewisse Angst, weil wenn ich früher Haare geschnitten habe, hatte ich krasse Schmerzen im Rücken, im Nackenbereich, Schwindel. Dementsprechend musste ich da auch Step für Step erstmal wieder meine ganzen Ängste abbauen. Dementsprechend habe ich da auch bei vielen Läden dann auch einfach einen Rückzug gemacht, habe gesagt, nee, das ist jetzt zu riskant und hier und da. Habe mich da selber quasi sabotiert, nee, wie sagt man?
Sabotiert.
Ja, genau. Manchmal habe ich einen kleinen Sprachfehler, ich bitte das zu verzeihen, trotz Stimmübungen.
Ich spreche sächsisch, also insofern. Ne?
Ach, wenn ich möchte, könnte ich bereits Schwäbisch sprechen, deswegen tue ich euch aber hier jetzt nicht an.
Danke, lass mal.
Ja, genau. Ja, genau. Und dementsprechend ging es dann eigentlich erst 2020 los. Da wurde mir ein Laden angeboten, eigentlich mit jemand zusammen. Dann kam aber Corona und derjenige ist dann abgesprungen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich es alleine machen. Habe den Laden abgelöst und habe dann festgestellt, okay, alles, was da drin ist, ist eigentlich Sperrmüll. Ich muss es entfernen.
Da muss ich jetzt direkt rein. Du sprichst von Laden. Also du hast einen Salon übernommen.
Oder ich habe einen Salon übernommen.
Hast du ein Objekt gesucht? Nee, hast du einen fertigen Salon gesucht?
Ich habe viele Objekte angeschaut, aber ich habe dann einen Salon angeboten bekommen. Das war eigentlich so kurz vor Corona, als das Ganze angefangen hat. Und dann waren halt die ersten Gespräche und dann hat sich das alles so ein bisschen gezögert. Ich habe ja nebenher auch voll gearbeitet bei BMW. Und dann, als es spruchreif wurde, war, glaube ich, auch Corona, ja, das war genau in der Corona-Krise. Und dann sind natürlich alle abgesprungen, die den Laden sonst noch so als Interesse hatten. Und ich habe dann aber irgendwie gedacht, okay, habe auch viel mit meinen Freunden und Familie gesprochen, die haben alle das befürwortet und haben gesagt, komm, jetzt oder nie. Ja, und dann irgendwann habe ich dann zugeschlagen und dann erstmal den Laden umgebaut.
Weil du festgestellt hast, alles, was da drin ist, ist eigentlich Sperrmüll.
Ja, festgestellt habe ich das schon vorher, aber das wollte ich nicht so bei der, also ich wusste halt, der Laden muss ja auch, also du musst ja verstehen, ein Coworking Space und auch ein Laden, wo du, sag ich jetzt mal, Stühle vermietest, da ist ja nicht das Produkt, da bist ja nicht du das Produkt, der zu dir kommt und du schneidest die Haare und machst eine coole Dienstleistung, sondern mein Produkt ist ja der Laden.
Der Raum, ja.
Der Raum, der Space und das, was wir darin schaffen. Dementsprechend muss auch der Laden einfach so cool ausschauen oder so, dass der Kunde sich einerseits wohlfühlt und natürlich auch der Stuhlmieter, wo es sagt, okay, der Laden ist so schön, da sehe ich meine Zukunft, ja. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt.
Und da sehe ich auch meine Kreativität befeuert, ne? Weil weil ein Raum auf Friseure ja extrem wirkt. Also du
Ja.
jetzt zum Beispiel auch sitzt vor einer tollen Wand so, ne? Also dein Hintergrund sieht schon toll aus, ne? Mit dem Bild auch und da ist sogar ein Auto drauf, also es nicht alle sehen können. Und das macht einen riesen Unterschied, wo bin ich mit meinem Kunsthandwerk? Für mich sind Friseure Kunsthandwerker. Und
Ja.
der Raum muss halt auch befeuernd, beflügelnd oder ja, kreativ sein. Ne? Dieser Gedanke, es ist nicht mehr der Friseur das Produkt, sondern bei dir ist das Produkt, was du vermietest, der Raum.
Ja.
Hast du das alles entkernt und hast es irgendwie in schön gemacht? Und das Thema schön kann man nachschauen auf nicknoah.com, weil deine Website ist sehr schön. Also auch die Bilder, die Einblicke. Und es erinnert mich sehr an ein Unternehmen, was ich schon seit Jahren betreue, Masson-Friseure. Grüße gehen raus an euch alle. Die auch so sehr schöne Salons und vor allem einen sehr schönen Campus haben, eine sehr schöne Mitarbeiterbegegnungsstätte, sagen wir immer so viel Land, die auch so energetisch ist. Und das geht mir bei deinen Räumlichkeiten so. Es sind wirklich schöne Räume. Hast du fein gemacht, gut gemacht,
danke.
Fein gemacht?
Ah, nee, natürlich nicht. Also,
nicht gemacht, aber von der Idee her, vom Style, ist das deine Handschrift?
Nicht nur. Also ich muss schon sagen, meine sag jetzt mal, meine Lebensgefährtin, die ist da ziemlich fit drin, also die hat selber 3 Läden, die hat krass, wirklich wunderschöne Läden und sie hat mir sehr viel geholfen, aber klar, eigene Ideen sind da auch mit drin, meine Schwester hat mitgeholfen, und dann ganz viel über Pinterest und meine Kundin ist Architektin, die hat dann auch, glaube ich, musste die Schränke 5-mal umhängen, ich habe wirklich, ich hätte kotzen können, so oft, wie sie kam und dann gesagt hat, nee, also die Fliesen, die ihr da gemacht habt, die müssen wieder weg. Und ich so, okay, mein Vater bringt mich um. Weil der hat auch sehr viel geholfen. Der musste dann die Fliesen wieder wegschlagen und hat natürlich geflucht.
Ja,
ja.
Weil irgendeiner sagt, es sieht nicht schön aus, ne? Ja, genau, super.
Genau, aber natürlich, also es ist eine Architektin, sie hat schon ein Auge dafür und dementsprechend haben wir uns da so ein bisschen durchgemogelt mit vielen Leuten, die sich damit eingemischt haben und ja.
Das klingt nach einem Riesenprojekt, also von Raum finden zu Raum umgestalten, Vierteljahr?
Nee, 2 Monate.
Ah ja, Respekt.
Ja.
Also wirklich, und alles neu, also Waschanlagen neu, alles sowas?
Das nicht, also wir haben ja eine relativ hohe Ablöse bezahlt, dementsprechend wollte ich auch nicht alles quasi wegschmeißen. Wir haben 2 Barber-Chairs haben wir behalten. Dann haben wir die Waschbecken behalten, aber die haben wir umgebaut. Also da haben wir eine eigene Konstruktion mit einer Bank gebaut. Mhm. Mein Vater hat eine Wand eingerissen. Das war auch sehr lustig. Da brauchten wir aber natürlich vorher auch einen Statiker und auch einen Architekt, der das Ganze absegnet. Und ja, dementsprechend ist da sehr viel passiert. Aber hauptsächlich, ja, wir haben schon sehr viel auch auf den Sperrmüll gebracht, oder dann?
Mhm, glaube ich.
Ja.
Was jetzt entstanden ist, ist mal, gib mal so ein paar Zahlen, Daten, Fakten zu deinem Raum. Also wie groß? 150 Quadratmeter?
Nee, so groß ist der gar nicht. Also ist ja auch für mich eigentlich nur der Proof of Concept. Das ist quasi der erste Laden, um das Ganze einmal zu testen, weil wir gesagt haben, okay, so an sich gibt's das Konzept nicht. Und ich habe auch schon davor quasi, habe ich mir Investoren gesucht und habe quasi da nachgefragt, hey, habt ihr Interesse in sowas zu investieren? Und die waren alle offen und haben sich das auch angehört, aber da waren immer die Konstellationen so, dass ich nicht beweisen konnte, dass mein Geschäftskonzept funktioniert. Und wenn du es nicht beweisen kannst, dann kannst du auch nicht das fordern, was du möchtest.
Yeah.
Dementsprechend war für mich wichtig, erstmal im Alleingang zu zeigen, hey, mein Konzept funktioniert, so wie ich es mir vorstelle, funktioniert. Die Systeme, die wir quasi da reingebracht haben, funktionieren. Und dadurch ist es jetzt quasi ein Laden mit ungefähr 90 Quadratmeter. Wir haben 7 Plätze und ja, wir haben noch einen Aufenthaltsraum unten, wo auch Waschmaschine, Trockner sind. Also wir haben schon eine sehr, sehr schöne Fläche, auch zentral in München. Aber an sich ist unser Plan schon auch mehr Fläche und größere Läden zu mieten in Zukunft.
Also das ist der Test Coworking Space.
Mhm, genau.
War es schon das klare Ziel, das auch größer zu ziehen. Für Deutschland.
Auf jeden Fall, ja.
Cool. Ja. Wie ist denn, also seit wann ist es jetzt offen?
Ja, seit 2020, im September haben wir eröffnet.
Also seit im Grunde im dritten Jahr, das dritte Jahr ist durch.
Ja, also wenn man, ja, das dritte Jahr ist durch, auf jeden Fall. Und wir hatten, glaube ich, bis Dezember offen, dann hatten wir ja gleich wieder 3 Monate zu.
Mhm.
Ja, damals. Ja. Aber ich würde sagen, also so Corona hat das Ganze für mein Thema noch ein bisschen beschleunigt, weil die Leute da schon auch nach Corona eher so gesagt haben, okay, eigener Laden, ja, gefährlich.
Genau, dieses Risiko, was da klar wurde, ne, wie riskant das eben auch ist, noch dazu, wo die Margen bei den meisten Friseuren relativ klein sind. Okay, eigentlich, ich muss kurz überlegen, aber doch, die Idee ist für mich, wie es dazu kam, eigentlich geklärt. Es ist ein innerer Anspruch bei dir gewesen. Du hast im Grunde was gesucht, wo du dir die Dinge wieder verbinden kannst. Warum, aber trotzdem nochmal, reines Interesse an deiner Person, warum dann nicht nochmal einen Laden eröffnen und nur mit Personal und du bist einfach der Unternehmer, was ja...
Ja, ich würde sagen, ich bin nicht der beste Chef.
Okay.
ja, also meine Erfahrung hat ja auch gezeigt, ich meine, ich hatte 6 Leute, ich habe die alle sehr lieb gehabt und wir hatten auch ein wirklich cooles Team und wir haben schöne Umsätze gemacht und hatten auch erfolgreiche Verkaufsseminare gemeinsam gestaltet und alles drum und dran. Aber es war irgendwie vom Gefühl immer auf meinem Rücken und auch auf dem Rücken meiner Schwester. Mhm. Und ja, dazu musst du auch überlegen, einerseits marketingtechnisch halt den nächsten Friseurladen aufmachen, das ist so eine Sache. Mhm. Das vermarktest du halt anders oder musst du anders vermarkten, da bist du einer von ganz, ganz vielen. Mhm. Andererseits ist es, was ich ja quasi kreieren wollte, ist ja so eine Win-Win-Geschichte. Ja, also auch diese Mitarbeitersuche und den Mitarbeiter dann da ranführen an den Qualitätsanspruch, den ich an mich selber habe.
Ja, krass.
Schwieriges Unterfangen. Ja, wirklich schwieriges Unterfangen, weil jeder einen anderen Qualitätsanspruch hat. Und wenn ich ein Unternehmen habe, was mein Label ist, also damals war das Nick Noah Friseurhandwerk, hieß es, da ist es halt so, dass quasi mein Unternehmen mich repräsentiert, meine Schwester repräsentiert und auch unsere Qualität repräsentiert. Und dementsprechend, ja, war auch für mich...
Zieht man halt am Personal, ist es ja dann in dem Fall auch immer so rum und will ja irgendwas, ne? Bist ja immer dabei, irgendwas zu, naja, herauszukitzeln. Das verstehe ich total. Dann war es der Coworking Space. Jetzt machen wir es mal so ganz banal. Ich als gelernter Friseur, 9 Jahre am Stuhl, denke, oh, ich habe mal wieder Bock auf Haare machen. Habe so ein paar Kunden, habe ich schon 3-mal im Podcast gesagt, ich wäre Blond-Spezialist, das wäre so mein Thema, womit ich mich hier in Leipzig selbstständig machen würde. Mhm. Und stelle fest, es gibt Nick Noah in Leipzig. Zufall, keine Ahnung. Ne?
Ja.
Und was muss denn dann passieren? Also was muss ich denn mitbringen, damit ich überhaupt bei dir mir einen Stuhl mieten kann?
Mhm.
Nico, wir machen es anders. Stuhlmiete, Coworking. Gibt es einen Unterschied?
Für mich ja.
Erzähl mal. Weil von Stuhlmiete redet ja die Branche schon so ein bisschen. Aber Coworking war anders. Erzähl mal bitte den Unterschied.
Also die klassische Stuhlmiete bedeutet für mich ja, ich als Stuhlmieter miete mich in einen bestehenden Salon ein.
Ja.
So. In dem bestehenden Salon ist entweder ein Chef oder ein Team.
Mhm.
So, und es gibt halt, für mich gibt es halt Teamdynamiken und auch Dynamiken in der Hierarchie. Also wenn der Chef vor Ort ist, hat er eine gewisse Präsenz, muss er auch haben, um quasi sein Unternehmen zu führen. Und diese Präsenz oder auch diese Hierarchie finde ich störend in einem Stuhlmiet, in der Konstellation. Weil wenn ein Kunde reinkommt, ist das erste Interesse von dem Unternehmer, dass er sagt, das ist mein Kunde. Der Stuhlmieter hat aber den Stuhl gemietet und er hat das Interesse, das ist sein Kunde. Und da ist schon für mich das erste
fast unüberbrückbare Hürde, ne? Also etwas, was immer im Raum steht.
Ja, es geht schon, ja. Also es kommt halt immer auf den Chef drauf an. Nur habe ich die Erfahrung gemacht, dass die meisten, die auch selbstständig sind, sehr, auch nicht falsch verstehen, das ist nicht böse gemeint, sehr egolastig handeln und in vielen Bereichen auch zu Recht. Nur in einem Coworking Space ist halt quasi die Wertigkeit und auch die Herangehensweise eine andere. Also mein Ziel ist es ja auch quasi, einen Ort zu generieren, wo jeder von dem anderen profitiert und nicht, wo man sich als Konkurrent sieht. Weil ganz viele immer gesagt haben, ja, aber wie macht man das dann? Das sind doch Konkurrenten untereinander.
Mhm.
Und unsere Aufgabe im Coworking Space ist es aber quasi, in eine andere Wertigkeit zu bringen. Also das bedeutet, es sollte nicht geurteilt werden über den anderen, auch wenn er anders arbeitet. Mhm. Und es sollte eine gewisse Offenheit und Transparenz sein. Und durch das, dass jeder Stuhlmieter eigentlich im gleichen Boot sitzt, ist es halt eigentlich einfacher, gemeinsam zu schwimmen und in eine Richtung zu lenken. Nur abgegrenzt davon, dass man halt einfach seine eigenen Umsätze macht und die Arbeit und die Kunden, die man reinzieht, auch seine Kunden sind. Weil das ist ja auch ein Riesenthema. Also teilweise, ich bin auch schon ein sehr spezieller Typ, komme ich mit manchen Kunden nicht klar. Aber ich weiß, meine Schwester würde wunderbar mit denen klarkommen. Mhm. Ja, und ich als Chef, wenn ich Angestellte habe, sage ich aber, hey, mein Mitarbeiter muss diesen Kunden bedienen, weil er bringt mir Geld.
Ja.
Und was wir halt machen im Coworking Space, wir lassen das jedem frei. Also er kann entscheiden, macht er diesen Kunden? Ja oder nein? Und das ist seine Entscheidung. Und deswegen ist es für mich im Coworking Space halt sehr viel Freiheit.
Ich kann dem gut folgen. Wenn der Kunde, also der Kunde kommt dann zu nicknoah.com in den Raum. Und dann entscheidet er sich für einen Friseur. Oder ist das eh so, dass praktisch alle Friseure, die sich bei dir einen Stuhl mieten oder sich in der Coworking-Fläche einmieten, dass die ja ihren eigenen Kundenstamm per Instagram und Facebook eh selbst managen und dann praktisch auf Termin ihre Kunden zu sich in deinen Raum bestellen? Also haben wir auch Kunden? Nee.
Doch, haben wir auch. Also es ist beides, es sind zwei Schienen, würde ich sagen. Also klar, der Kunde oder der Stuhlmieter oder der Coworker, der sich selbstständig macht, hat seinen Kundenkreis. Aber durch das, dass er seine eigene Website hat, seine eigene Online-Buchungssysteme, dass er vielleicht auch bei Tweetwell oder bei den ganzen anderen Dienstleistern eben einen Account hat, zieht er ja sich selber seine Kunden. Und wenn du jetzt bei uns auf die Website kommst, dann kommst du halt erstmal, mein Ziel ist ja quasi Stühle zu vermieten. Das bedeutet, hauptsächlich ist die Website so ausgelegt, dass du als Friseur dich informieren kannst, was machen wir eigentlich. Ja. Im zweiten Step haben wir aber auch alle unsere Coworker in unserer Website vereint, wo dann quasi einfach jeder Coworker namentlich genannt ist, verlinkt ist auf der Webseite und der Endkunde kann sich quasi seinen Friseur aussuchen. Ja, wir haben auch so eine kleine Geschichte drin, wo man halt nochmal nachlesen kann, welche Spezialgebiete hat denn der einzelne Friseur, so dass wir dem Kunden so ein bisschen helfen können, hey, Blond-Spezialist, Barber-Spezialist, whatever, ja.
Okay. Also ich kann mich über die Webseite an einen deiner Coworker anmelden. Mhm. Gott, jetzt fange ich euch schon an hier mit. Es ist so neu. Eigentlich ist es gar nicht so anders als Friseur, aber eben doch ganz anders. Und ich merke gerade, wie mir die Worte fehlen. Wenn ich jetzt ein Kunde bin und ich suche einen Friseur in München, dann google ich ja nach irgendwas. Und wenn mir dann, nennen wir mal eine deiner Coworkerinnen, nennen wir sie Bianca. Ich finde Bianca und auf ihrer Webseite steht Bianca Hairstyling, du findest mich im Nicknoah-Raum. So. Und dann buche ich mich über Nicknoah bei Bianca ein. Richtig?
Nein.
Okay.
Das machen wir nicht, auch aus Grund von, sag ich jetzt mal, dieser Scheinselbstständigkeit. Ja. Es ist ja ein Riesenthema in der Branche. Mhm. Und Stuhlmiete in einem Friseursalon, wo ein Team quasi vorherrscht und wo prinzipiell natürlich auch der Saloninhaber wirbt, dass er Haarschnitte anbietet. Das ist halt ein Riesenthema. Und um dem Ganzen vorzubeugen, also du musst dir das so vorstellen, jeder, der bei uns einen Stuhl gemietet hat, der wird zwar auf unserer Webseite veröffentlicht und der kann einen Link haben, aber alle Buchungen, alle Kundenanfragen, ich habe keinerlei Kontakt mit den Kunden. Ich habe weder Kontaktdaten, noch habe ich, also das trenne ich auch ganz strikt, weil auch wenn bei uns jemand kündigt, also den Stuhl aufgibt sozusagen, dann sind wir nicht in der Position, wie es bei ganz vielen Friseuren ist, dass man dann ihn freistellt und ach, wie dramatisch das alles ist, sondern bei uns ist es ja ganz klar, okay, das sind sowieso seine Kunden und er wird seine Kunden mitnehmen. Und das ist ja auch die Erfahrung, die ich mit meinem eigenen Laden gemacht habe. Ich hatte einen Angestellten, ich habe ihn 2 Jahre gehabt und er ist nach 2 Jahren, glaube ich, gegangen und er hat halt 80% der Kunden mitgenommen. Ja, das war einfach... Es ist gang und gäbe und das war für mich als Unternehmer aber so richtig schlimm, weil ich wusste, ich habe richtig viel Geld für diese Kunden vor 5 Jahren bezahlt, dass die überhaupt in meinen Laden kommen. Okay. Und das war auch ein Grund, wo ich gesagt habe, hey, jetzt habe ich, keine Ahnung, 10.000 Euro in Werbung investiert. Mhm. Der Mitarbeiter ist nach 2 Jahren jetzt endlich gebucht. Er ist voll ausgebucht. Jetzt verdiene ich gerade, jetzt habe ich einen guten Deckungsbeitrag über den Mitarbeiter und jetzt geht er. Mhm. Ja, das hat mich, ja, das hat mich noch mehr dazu getrieben, umzudenken.
Genervt, enttäuscht, auch das, was du gerade sagst, ist ja das, was viele kennen, ne? Und das, es gibt ja Brüche, also das gibt ja auch wirklich Brüche im Friseurunternehmerherz, ne? Da hast du viel reingegeben und dann geht der einfach. Und du hast das ganz zu Anfang unseres Gesprächs schon gesagt, früher oder vielleicht sogar auch bei Sassoon, könnte man es vielleicht heute noch sagen, sind die Kunden an den Laden gebunden, an die Marke, ne? Aber heute ist ja aus meiner Sicht eine reine Personenverbindung. Die Beziehung Kunde und Friseur. Das ist das, was trägt. Und wenn der Friseur nur 300 Meter weiter zieht, gehen die mit. Fertig. Ja. Es sei denn, du hast irgendwas noch im Laden, was ganz speziell war. Aber das ist ja häufig nicht. Also diese 80% Mitnahme ist ja eher die Realität als die Ausnahme. Ne?
Ja, bei sehr vielen Friseuren. Wobei ich schon auch sagen würde, so starke Marken wie Sassoon, die haben schon auch ihre Berechtigung, weil viele auch aus Prestigegründen zu, wie da ist das so, natürlich genau. Gehen
oder
zu
wirklich, da sind die Kunden wirklich, aber das sind starke Marken, du hast gerade schön gesagt, ne? Sehr weltbekannt im
Grunde. Nicht mehr ganz so stark wie früher. Also das ist ja auch ein Teil, was mich sehr nachdenklich stimmt, weil auch gerade diese Firmen merken, dass die Branche sich krass ändert.
Selbst die, okay. Den Kontakt dorthin habe ich nicht, aber okay, eine wertvolle Randinformation. Jetzt habe ich verstanden, wie das mit den Kunden funktioniert. Jetzt zurück, ich bin Friseur, ich möchte jetzt meinen eigenen Laden aufmachen, merke, Risiko zu hoch, ich stelle fest, Nick Noah gibt es bei mir auch in Leipzig. Was muss ich mitbringen, um bei dir einen Stuhl mieten zu können?
Also grundlegend läuft so ab, du kannst jederzeit mit mir Kontakt aufnehmen, dann spricht man über das Wesentliche und das sind halt die Fakten, dass du entweder einen Meistertitel haben musst oder auch eine Ausnahmebewilligung von der Handwerkskammer, dass du eben als selbstständiger Friseur arbeiten darfst. Und dann, bevor du jetzt diesen Stuhl mietest, musst du dir ein Gewerbe anmelden, du musst eine Haftpflichtversicherung mitnehmen oder mitbringen. Das sind so diese Bausteine, die wir benötigen, um überhaupt erstmal einen Vertrag erstellen zu können. Mhm. Und dann läuft es eigentlich relativ simpel ab bei mir. Die Leute informieren sich bei mir. Ich berate die auch in vielen Geschichten, in vielen Bereichen. Und dann trifft man sich im Salon, man zeigt alles, man zeigt auch so, wie die Systeme funktionieren. Und dann ist man eigentlich startklar. Also das ist ein Plug-and-Play-System. Das ist nicht so, dass man jetzt da quasi irgendwie einen Kredit aufnehmen muss, sich den Stuhl ablösen muss, sondern man hinterlegt eine Kaution. Die ist für mich einfach wichtig, dass, ja, weil wir auf ganz hohem Vertrauensbasis, sage ich mal, arbeiten wir. Also jeder unseres Coworker, der Vollzeit gemietet hat, hat einen Schlüssel für einen Salon. Also das ist alles sehr, wie wenn es dein eigener Laden wäre. Und dementsprechend braucht man da einfach eine gewisse Sicherheit, wenn da eine Kaution hinterlegt ist, ist einfach für mich entspannter.
Wenn mal ein Schaden entsteht aus irgendeinem Grund, verstehe
ich. Genau, wenn mal was sein sollte.
Und jetzt hast du gerade gesagt Vollzeit. Also ich kann mich Vollzeit bei dir einmieten. Ich glaube auch da, willst du Preise nennen oder wollen wir sie auf die
Website? Die stehen auf meiner Website. Ich bin offen und transparent.
Also ich möchte jetzt Vollzeit. Vollzeit ist für mich, ich werde ungefähr 4 Tage die Woche mich für meine Kunden geben. Mhm. Ist das Vollzeit oder ist das Teilzeit?
Es ist Vollzeit. Man muss ganz ehrlich sagen, es gibt niemanden, der 5 Tage gemietet hat. Und das Produkt, was ich am Anfang offeriert habe, dass man sagt, hey, du kannst den Laden nutzen, wann immer du möchtest, das Produkt gibt es schon gar nicht mehr, weil die Nachfrage nicht da ist dazu und es immer mehr quasi 4 Tage gebucht werden. Das ist auch mittlerweile so diese Geschichte ist, die wir empfehlen, die zu machen, weil bei uns hast du auch die Möglichkeit, dich online noch zusätzlich reinzubuchen.
Mhm. Ja. Und dann gucke ich praktisch, also ich sage dir, ich möchte 4 Tage. Dann gibt es dafür einen Preis.
Genau. Also
ich rate oder bezahle ich pro Tag oder was bezahle ich?
Du zahlst im Monat eine Pauschale. Mhm. Und der Tag ist halt definiert mit 78 Euro, kostet der netto. Mhm. Das sind aber sehr viele Geschichten dann noch mit drin. Also es ist deine pauschalisierte Miete. Mhm. Und die wird dann eben hochgerechnet. 4 Tage die Woche mal 4, kann man sich jeder selber ausrechnen. Ja. Das ist die Pauschale, die man monatlich bezahlt. Mhm. Das ist jetzt aber auch unabhängig davon, ob der Monat dann 2 Tage mehr hat, weil an Weihnachten gibt es dann halt 2 Feiertage. So ist die Pauschale übers Jahr gerechnet und fertig.
Ja, genau. Und was bekomme ich alles? Also der Preis ist okay, kann ich nach, das macht Sinn. Also eine Kunde pro Tag, den ich arbeite, mache ich für die Miete und der Rest
ist
so über den Dach überschlagen. Und was bekomme ich alles? Also was ist mit Produkten?
Also bei uns ist es so, das handhabt auch jeder selber. Bei uns ist so, die Reinigung des Salons ist mit drin, also die Bodenreinigung.
Das Abendliche.
So genau, wobei man schon sagen muss, also jeder Stuhlmieter ist quasi angehaucht zu sagen, hey, deinen Platz musst du immer sauber hinterlassen. Ja, aber so die Grundreinigung vom Salon ist dabei, WLAN ist dabei, die GEZ-Gebühren sind dabei, dann natürlich auch die Versicherungen für den Laden an sich sind mit dabei, die Reinigungsmittel, die Hygienepapiere sind mit dabei. Wir haben so Kleinigkeiten wie Zucker, sowas ist mit dabei, Wasser, Strom, also alles ist pauschalisiert sozusagen.
Alles mit drin. Mhm. Und Produkte handelt jeder selbst. Das heißt, ich komme dann mit meinem großen, bei Wella hieß es immer Kistensatz, dass man so sein Handwerkszeug und natürlich Produkte. Also ich weiß ja, ich habe an dem Tag 3 Farben und dann bringe ich mir das alles selber mit.
Ja, das habe ich ein bisschen falsch ausgedrückt. Also du bist selber dafür verantwortlich, aber zum Beispiel die Kabinettware wie Styling oder auch irgendwelche Shampoo und Conditioner, die sind mit inkludiert. Also wir haben halt ein Standard-Shampoo, Standard-Conditioner. Das ist quasi immer verfügbar. Das ist auch quasi mit einkalkuliert. Und dann haben wir halt wir haben 2 verschiedene Labels und die Labels sind halt in der Kabinettware auch mit drin. Was aber nicht mit drin ist, sind halt Masken. Alles Produkte, wo der Friseur oder der Coworker selber mit einer Dienstleistung Geld verdienen kann. Die können über uns bezogen werden. Und das Gleiche, so verhält sich das auch mit den Farben. Die können über uns bezogen werden. Aber durch das auch um diesen Fall Selbstständigkeit oder auch Scheinselbstständigkeit nicht zu verletzen, kann jeder Friseur seine eigenen Farben nutzen. Er kann auch seine eigenen Styling-Geschichten benutzen. Aber die gibt's halt im Laden nicht zu kaufen dann. Oder also der Friseur kann es aus seinem Wagen heraus verkaufen. Aber es gibt keinen Platz, wo der Friseur eine Verkaufsfläche hat. Das nicht.
Okay.
Genau.
Mega cool. Also formt sich in meinem Kopf gerade schön zusammen. Jetzt muss ich mir noch überlegen, ich will ja blond machen bei euch da im Coworking in Noah Leipzig. Und was es übrigens nicht gibt, ne, kurz nochmal sagen.
Vielleicht bald.
Und was ihr hier alle sagen, ich will mich da anmelden. Was ist mit meinem Preis? Also mein Haarschnitt, Zahl genannt 100 Euro und Farbe nehme ich 100 Euro die Stunde. So, ist in Ordnung? Kann ich das
ja, so? Das kannst du selber entscheiden. Du bist ja selbstständig.
Okay,
also da gibt's auch das ist dein Unternehmen.
Doch, es gibt einen Rahmen. Habe ich auf deiner Website gesehen. Einen Preis nach unten hast du definiert, ne? Oder du hast zumindest gesagt, es gibt so eine, eine preisniedrige Schwelle, wo du, wie hast du es denn ausgedrückt? Weiß nicht. Du hast gesagt, wir achten darauf, dass die Preise nicht ins Bodenlose stürzen.
Genau. Also Ziel ist es ja quasi, Friseure auch auf dem ähnlichen und gleichen Level zu einer Community zusammenzubringen. Und da würde es jetzt halt nicht passen, wenn jetzt einer dabei ist, der für 20 Euro einen Herrenhaarschnitt anbietet und halt im Viertelstundentakt quasi die Herren durchschleust. Ja, bei uns ist es eben so, dass so eine Preisrange anfängt so ab 50 Euro und dementsprechend schauen wir auch da drauf, weil im Endeffekt geht es ja auch darum, das Handwerk etwas zu schützen, was diese Preisgestaltung angeht. Und ganz, ganz wichtig für uns natürlich, es muss ja auch rentabel und wirtschaftlich sein für den Stuhlmieter und für den Coworker und gleichzeitig auch für uns, weil wenn er seine Umsätze nicht schafft, dann kann er auch seine Miete nicht bezahlen. Deswegen hängt es schon auch zusammen. Dementsprechend möchten wir auch da uns einfach klar positionieren.
Mhm. Wow. Also ich sage jetzt mal wow, weil ich habe das Gefühl, dass du das wirklich richtig gut überlegt hast, ne? Also das
ja, es sind schon ein paar Stunden reingeflossen.
So ein paar, ne? So. Also wirklich, wirklich gut. Und ich gucke gerade so auf meinen Zettel, was ich noch wissen will, aber ich habe eigentlich meine Fragen schon gestellt. Das Thema Rechtliche, das hast du so, oder Rechtliches, das hast du so eingebunden die ganze Zeit. Und dieses Scheinselbstständigkeit, dass das so ein Riesenthema ist bei der Stuhlmiete, das war mir gar nicht bewusst. Das ist der größte Punkt, den ich gerade gelernt habe, dass das so ein Thema ist. Wo geht's denn hin mit Nick Noah? Was ist denn so die Richtung? Deutschlandweit, ja, geil. Leipzig haben wir jetzt gerade schon manifestiert, sozusagen.
Ja, also mein Ziel ist es auf jeden Fall, den größten Coworking-Space für Friseure in Deutschland aufzubauen. Ich bin da natürlich jetzt auch dran, mit verschiedenen Präsentationen und Pitches die richtigen Leute auch dann zu finden, um das Ganze skalieren zu können. Mhm. Sicher gibt es da auch noch ganz viele Visionen, die ich habe, wo den Friseuralltag als Coworker einfacher macht, sei es eine spezielle App, sei es Kunden-Marketing-Geschichten. Dementsprechend vertiefe ich mich da immer stärker in dieses Thema, mhm, und habe jetzt halt quasi so ein Standbein gebaut, wo ich sagen kann, okay, da kann ich alles testen, was funktioniert nicht. Und von dort aus wollen wir auf jeden Fall Deutschland erobern. Ja, also,
was soll ich sagen? Alle nochmal zu YouTube umschalten. Also, wie er was sagt, so, ne? Da ist eine schöne Passion auch drin. Das ist eine stille Passion. Voll schön.
Ja, du musst auch überlegen, weißt du, was wir machen, ist ja, natürlich kann man sagen, okay, man stellt einen Raum und stellt dann ein paar Friseure ein, aber das ist es nicht, weil du als Friseur, wenn du einen eigenen Laden hast, okay, dann geht die Waschmaschine kaputt, dann streikt der Trockner, dann geht die Kaffeemaschine nicht, dann whatever, so, dann kommt das Reinigungspersonal nicht, dann musst du selber sonntags den Laden und putzen. Mhm. Oder, weil du sparen willst, putzt du sowieso selber, weil du hattest letzte Woche eine Mieterhöhung, Gaspreise und auch, keine Ahnung, Strompreise sind halt sind dreimal höher als noch vor 2 Jahren, so. Und was wir halt haben, ist halt diesen großen Effekt. Einerseits, ich bin sehr zahlenaffin, also ich bin auch durch das, dass ich Schwabe bin, sehr sparsam. Dementsprechend schaue ich halt auch genau, okay, was sind so die Ausgaben, die wir tätigen können, und schau halt, dass allen Stuhlmietern es auch gut geht. Also wenn was kaputt geht, kümmere ich mich darum, dass es repariert wird oder dass es dann neu angeschafft wird. Mhm. Wenn die Strompreise jetzt so extrem gestiegen sind, haben wir halt intern, haben wir quasi das kommuniziert, haben gesagt, hey, das war nie berechnend oder war nie abzusehen, dass es so stark steigt. Dann haben wir gesagt, okay, als Community zusammen, jeder zahlt seinen Beitrag und dann wird es auf die Tage runtergerechnet. Mhm. Und somit hat man halt als Community, man steht nicht alleine da. Also wenn du jetzt einen eigenen Laden hast, dann zahlst du 600-700 Euro mehr. Mhm. Und wenn du als Community dir das teilst, zahlt halt jeder seine 60 Euro. So.
Ich kann nur dolle, dolle nicken. Und jeder, der das jetzt hier hört und irgendwie Friseurunternehmer ist im kleinen Stil, dem muss eigentlich gerade so, ja, wie so eine Sonne innerlich aufgehen, so nach dem Motto, oh, es könnte auch so leicht sein. Weil diese Risiken, die diese kleinen Salons so tragen, die sind wirklich wirtschaftlich nicht zu unterschätzen. Das klingt immer alles so schön, ich mache mich selbstständig. Aber klar, wenn ich das in meinem eigenen privaten Haus mache, ja, ne? Aber wenn ich ein bisschen einen Anspruch habe an eine Lage oder irgendwas, dann wird es halt schnell kostenintensiv. Und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung reden über Coworking, weil ich mir, bevor ich mir mein eigenes Büro angeschafft habe hier, auch Coworkings genutzt habe und einfach hingehen, das Geld bezahlen und dafür alles haben. Vom Drucker, hochqualitatives Gerät, über ein sauberes Internet, über einen Mute Place, wo du halt in Ruhe telefonieren kannst. Alles da. Geil. Wenn du das selber machen willst, hast du Kosten ohne Ende und Risiko ohne Ende. Und was du mit deinem Konzept für mich machst, ist Raum zu schaffen für Kunsthandwerker, sich wirklich dem zu widmen, was sie eigentlich wirklich, wirklich wollen. Also du beflügelst den Bereich Arbeitskultur im Friseurhandwerk aus meiner Sicht perfekt, weil das, was sie bei dir können, das ist das, was sie wollen. In Ruhe im Handwerk nachgehen und sich um den Rest nicht kümmern und trotzdem eigenverantwortlich, eigenständig den eigenen Kundenstamm managen. Also ich finde das ein unglaublich geiles Konzept. Richtig rund.
Danke dir.
Es ist sogar aus meiner Sicht mental gesundend, für die Friseurbranche, wenn es um das Thema Eigenverantwortung und Initiative geht. Ich manage meine Kunden, aber ich habe jemanden, der wie eine Art Concierge sich um meinen Raum kümmert, der das alles bereitstellt und ich mich um diesen ganzen Scheiß, Entschuldigung, den die meisten Friseure eben gar nicht mögen, nicht kümmern muss. Ist geil. Ich finde es richtig, richtig gut, was er da macht.
Danke dir. Ja.
Letzte Frage. Zum Thema Buchen fiel mir gerade noch ein, weil du hast jetzt so von der Community nochmal gesprochen. Und ich habe gesagt, ja klar, man bucht sich ja da ein und irgendwann setzt man sich ja auch wie so ein bisschen fest, oder? Hast du wechselnde Menschen oder ist das eigentlich eine starke Gruppe und die 7 Stühle sind eigentlich immer von ein und denselben Leuten gebucht?
Also der Wechsel ist jetzt nicht so krass, aber wir haben auch Wechsel drin. Also da spielen mehrere Faktoren eine Rolle, durch das, dass wir ja auch, ich bezeichne uns als kosmopolitische Gemeinschaft. Das bedeutet, jeder ist halt auch gleich, egal welche Nationalität, egal wie alt. Also wir haben auch zum Beispiel eine Stuhlmieterin und eine Coworkerin, die ist halt über 70. Die hatte erst 4 Tage, jetzt macht sie 3 Tage. Und an Weihnachtsfeiern ist halt sie, die auf der Tanzfläche richtig abrockt, weißt du. Und das ist halt cool und das ist schön. Und es freut mich, dass Junge und Alte zusammenkommen, sich unterhalten, quasi trotz dieses Unterschieds quasi voneinander lernen können. Ja, weil wenn sie irgendwas hat mit dem iPhone, helfe ich ihr. Und ansonsten, ja, es sind halt so kleine Geschichten, die das Ganze schöner machen. Und die da nicht so reinpassen und die da auch vielleicht nicht so Bock haben, weil es gibt ja nicht nur Vorteile vom Coworking. Ja, also natürlich gibt es auch sehr viele Nachteile. Und die da nicht so reinpassen, die gehen halt dann, suchen sich was anderes, sind vielleicht auch eher dann in ihrem Dunstkreis, wo sie sich wohler fühlen. Andere, jetzt zum Beispiel eine Kollegin, die ich sehr schätze, das weiß ich noch, sie kam zu mir, hat sich einen Stuhl gemietet und war am Anfang halt noch so ein bisschen aufgeregt, ob das alles klappt und hier und da. Ja, und jetzt hat sie halt mittlerweile einen eigenen Laden, hat eine Mitarbeiterin eingestellt, hat noch einen Lehrling eingestellt. Und bei ihr habe ich so richtig miterlebt, wie die Entwicklung halt extrem nach oben ging. Und das freut mich selbst dann auch, dass einfach die Leute vom Mindset her sich auch so entwickeln, dass sie einfach mehr noch Geschäftsmänner und Geschäftsfrauen werden.
Toll. Nico, gerade auf die Uhr geguckt. Wir runden langsam ab. Ich finde es mega, habe ich gerade schon ausführlich gesagt. Und es gibt bei mir immer noch die 3 schnellen Fragen zum Schluss.
Okay.
Und mit denen starten wir jetzt mal durch. Es sei denn, du hast noch irgendwas, was du loswerden willst zu Nick Noah. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, habe ich nie gesagt, wäre mir aber noch wichtig?
Fällt mir jetzt spontan nichts ein, außer ja, dass ich befürworte, wenn auch in kleineren Regionen so Art Konzepte eben entstehen würden. Also unser Plan ist ja quasi, Deutschland die quasi Ballungsgebiete abzudecken. Aber ich würde es auch feiern, wenn quasi kleinere Regionen sich da bereit erklären, sowas ins Leben zu rufen.
Spielst du gerade auf kleinere Regionen auf Leipzig an, oder was?
Nein, überhaupt nicht. Auf ganz klaren Ballungsgebiet in Deutschland.
Ja, danke. Das war Metropolenstolz in mir, kam. Nico, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
Auf jeden Fall um die Ecke denken, würde ich sagen. Das lerne ich. Und ganz viel loslassen. So loslassen von Ideen, wo man sich drauf versteift, dass es so sein muss, damit man erfolgreich ist.
Toll, danke. Was denken Menschen über dich, was gar nicht stimmt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Da müsstest du die anderen fragen. Das kann ich nicht einschätzen. Aber ich denke, viele... Nee, kann ich dir ehrlich gesagt nicht so wirklich beantworten.
Das ist die Frage für heute Abend beim im Bett liegen, ne?
So. Genau. Ja, ich würde sagen, also ich eck schon oft an, ja, aber ich versuche mich zu bessern.
Ja, um Gottes Willen, alles gut. Und jetzt bin ich noch die gute Fee. Du hast einen Wunsch frei. Was wünschst du dir aus deiner Perspektive für die Friseurbranche?
Ich wünsche mir auf jeden Fall weniger Wertung von den Arbeiten. Also bei der Friseurbranche ist es sehr oft so, dass der andere Friseur seine Arbeit wertet oder auch quasi darüber spricht. Und ich finde, ich würde mir wünschen, dass jeder Friseur eher selber auf sein Business schaut, auf das, was er macht, und dass er es einfach so gut wie nur irgendwie möglich macht, ohne immer auf die anderen zu zeigen und zu schauen. Ich glaube, einfach mehr Offenheit und Transparenz in der ganzen Branche. Und natürlich auch würde ich mir wünschen, dass mehr diese faire Bezahlung und auch die fairen Preise in Zukunft dort stattfinden werden.
Setze ich mich als gute Fee absolut für ein. Nico, tausend Dank für das sehr schöne Gespräch, für die tiefen Einblicke, die du uns gewährt hast, für deine Zeit, die du dir genommen hast heute. Und ich würde jetzt gerne den Aufnahme-Stopp-Button drücken und wir lassen noch ein bisschen ausklingen.
Danke. Alles klar, danke.
Danke.
Ciao.